Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Spannende Episode heute, zumindest für mich, ich hoffe auch für alle ZuhörerInnen, denn ich spreche mit einer Kollegin, so könnte man das fast sagen. Sie ist nämlich CEO, PR und Brand-Verantwortliche bei ihrer eigenen, selbst gegründeten Agentur Mashup Communications. Die, die Mashup Communications kennen, wissen auch, mit wem ich dann rede. Es ist Miriam Rupp. Herzlich willkommen, Miriam.
Hallo Gero, hallo Herr Kollege.
Genau, also so ganz stimmt es nicht. Du bist ja wirklich selbstständig mit Mashup Communications und ich bin ja Angestellter in einem Konzern. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, aber ich glaube, im Agentur-Dasein wiederum ist dann vieles ähnlich. Da kommen wir vielleicht auch nachher drauf zu sprechen, insbesondere wenn es um das Gewinnen und Binden von Talenten geht. Mhm. Aber bevor wir da hinkommen, stell dich doch einfach mal vor. Wie ist es denn überhaupt zur Gründung von Mashup Communications gekommen? Das ist ja inzwischen auch schon etliche Jahre her, ne?
Ist es tatsächlich. Ich komme mir manchmal auch ein bisschen alt vor, wie Oma, die vom Krieg erzählt. Aber Mashup gibt es jetzt seit 13, 14 Jahre. 2009 habe ich das gegründet in einem blutjungen Alter von 24 Jahren. Eigentlich aus einer Motivation heraus, dass ich habe vorher in einer anderen Agentur gearbeitet und fand das so von dem, was ich so inhaltlich mache, auch sehr spannend. Aber ich glaube, ich bin halt so ein Mensch, der eher so ein bisschen gegen die Konvention auch so am besten funktioniert, ein bisschen anti-autoritär, und ich bin einfach nicht jemand, der, ich glaube, ich bin keine gute Angestellte, sagen wir es mal so. Und von der Wertewelt damals hat das alles nicht so gepasst, und da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal selbst mit dem, was ich kann, und habe dann Mashup gegründet, erstmal alleine, und dann circa ein Jahr später kam meine auch damals ehemalige Kollegin Nora Feist dazu. Die war eigentlich in der Zwischenzeit in Elternzeit, also wir haben beide so unser Baby gehabt in der Zeit. Und genau, seitdem sind wir eigentlich ganz gemütlich, mit Höhen und Tiefen, aber quasi gemächlich, organisch, so als inhabergeführte Agentur über die letzten 13 Jahre gewachsen. Wir sind jetzt so circa 20 Leute hier in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz, und ja, so kam das damals.
Mega Story, auch irgendwie mutig, mit 24 sowas zu gründen, und irgendwie auch wieder nicht, weil nee. Man hat wahrscheinlich noch keine Familie gehabt und
man hat sozusagen nichts zu verlieren.
Genau, ja. Was nichts zu verlieren, kannst einfach losrocken. Ich habe das trotzdem damals nicht gemacht, du hast es getan, also Hut ab dafür, und es hat sich offensichtlich total gut entwickelt. Also 13 Jahre oder 13,5 Jahre ist ja echt eine lange Zeit, um die 20 Mitarbeitende. Sehr coole Story. Und Story ist auch das Stichwort, denn Storytelling ist, glaube ich, so dein Kernthema, dein Leib- und Magenthema. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also okay. Da gehe ich auf, und da treibe ich auch meine ganzen KollegInnen mit an. Manche können es auch nicht hören mehr, aber ist für mich auf jeden Fall ganz klar, dass da die Reise hingeht, und es macht auch unglaublich viel Spaß, mehr als ohne Storytelling.
Was ich daran ganz interessant finde, also Storytelling, ich glaube, das kann man echt so sagen, ist auch heute wichtiger denn je. Ne? Wenn wir überlegen, wie die Medienlandschaft sich entwickelt hat, wie insbesondere auch Social Media inzwischen in der ganzen Business-Welt nicht mehr wegdenkbar ist, da geht natürlich irgendwie alles um Storytelling. Jetzt hast du aber schon sehr früh angefangen mit dem Thema, hast auch vor etlichen Jahren wiederum, ich glaube 2016, ein Buch dazu veröffentlicht, oder dein erstes, ich glaube, es gibt sogar zwei Bücher von dir, ne?
Es ist das gleiche Buch in zwei verschiedenen Fassungen, genau. Okay. Also es hatte jetzt gerade ein Update bekommen, jetzt 2022.
Ja. Und muss es das komplett umschreiben, oder?
Na, Gott sei Dank nicht, nein. Ja, aber es war schon auffällig, also ich habe ja damals, ich habe es ja 2015 angefangen zu schreiben, dann bezieht man sich auf Kampagnen von 2013, ja. 2014, ne? Und das ist einfach alles wirklich, da kann sich erstens kaum noch jemand dran erinnern, und zweitens ist da einfach inhaltlich so ein großer Wandel geschehen. Wenn man die ganzen Themen Purpose, Diversität, Inklusion und so weiter, merkt man wirklich einen extremen Unterschied in den Kampagnen heutzutage, noch im Vergleich zu vor 8 Jahren. Und dann einfach auch noch mal so Aspekte wie zum Beispiel Employer Branding, wo man auch merkt, ne, Fachkräftemangel ist angekommen, Und jetzt müssen sich ganz viele Unternehmen überlegen, wie sie sich auch als Employer Branding Marke mit Storytelling zum Beispiel als ein Mittel aufstellen. Ja, also ich musste zum Glück nicht ganz umschreiben, aber es gab schon einige Sachen, die mal auf den neuesten Stand gebracht werden mussten.
Ja, ich finde das ganz interessant. Vor allen Dingen auch die Aussage, ich muss es nicht ganz umschreiben, ne? Weil sozusagen der Kern des Ganzen, eine gute Geschichte zu erzählen, ja immer noch eine Rolle spielt, vielleicht sogar wichtiger denn je ist. Was macht für dich denn eigentlich Kern eines guten Storytellings aus?
An sich, ich weiß gar nicht, ob man sagen, ein Storytelling. Für mich ist Storytelling ja quasi ein Tool. Ich kann das ja im Marketing einsetzen, wie ich es auch als Anwalt oder als Lehrerin oder sowas einsetzen kann. Das ist ein Mittel, mit dem man das, was man erzählen möchte, das, was man rüberbringen möchte, was hängen bleiben soll, mit mehr Emotionen, mit mehr Konkretheit aufwerten kann einfach. Manchmal auch mit Humor zum Beispiel, manchmal auch mit dem Gegenteil davon und die Leute zum Weinen zu bringen und so. Da gibt's ja auch schöne Kampagnen, ne, wo man sich dann ein bisschen heimlich am Computer irgendwie dabei erwischt, wie man dann doch ein Tränchen verdrückt oder so. Also an sich sind ja auch nicht immer die großen Kampagnen und die Videospots oder sowas. Das kann ja auch im ganz Kleinen gelebt werden, ne? Einfach auch mit solchen Sachen, weg von diesem Buzzword-Bingo, weg von diesem hochgetrabenen, anonymen Sprech, mehr hin zu mehr Authentizität, Ehrlichkeit und so weiter. Und es klingt zwar so eingänglich eigentlich, aber das ist tatsächlich was viele Unternehmen, gerade ältere, wieder lernen müssen. Mhm. Und ne, dann, womit sie dann gerade beim Thema Employer Branding, aber auch in ihrem Marketing, so ein Umdenken stattfinden muss. Und das muss man manchmal auch einfach ganz klassisch lernen.
Ich habe ja persönlich den Eindruck, dass der Grund dafür, dass Authentizität eigentlich eine größere Rolle spielt oder viele der anderen Themen, die du eben erwähnt hast, Diversity, Inklusionsthemen, dass das eigentlich auf einem gesellschaftlichen Wandel beruht. Ne? Also wir verändern uns als Gesellschaft und damit verändern sich natürlich auch Anforderungen an Unternehmen und insbesondere dann implizit auch die Anforderungen, wie Werbekampagnen gestaltet werden, damit sie überhaupt einen Widerhall finden können. Das ist zumindest so meine Sicht darauf. Würdest du das unterschreiben oder sagst du, ja, das hat nicht unbedingt nur was damit zu tun?
Nee, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich glaube, die Beginne davon waren auch einfach schon mit dem Erstarken von Social Media zu sehen. Mhm. Ne? Weil man kann eben nicht mehr wie in den 80er, 90er Jahren irgendwas behaupten als Unternehmen und einfach sagen, man ist besser als herkömmliche Waschmittel oder sowas. Ne? Das zieht einfach nicht, weil das ist überprüfbar und die Leute haben eine Plattform, ihre Meinung sich zu Produkten, zu Arbeitgebern und allem Möglichen zu äußern. Und man muss halt Teil dieser Konversationen werden. Und das ist ja schon ein großes Vehikel sozusagen gewesen. Und jetzt kommen nochmal andere gesellschaftliche Veränderungen dazu. Und das, ja, das spiegelt sich wieder. Es ist manchmal aus Brand-Storytelling-Sicht ist man dann immer quasi eher hinten dran. Ne? Es gibt wenige Brands, die wirklich gesellschaftlichen Wandel selbst vorantreiben, sondern man guckt einfach, dass man das auf jeden Fall abbildet. Ne? Aber das ist definitiv, wird das getrieben von allem, was in der Welt, gerade auch in der Gesellschaft passiert.
Was ich daran so spannend finde, das hat jetzt natürlich was sozusagen mit meiner eigenen beruflichen Genese zu tun. Ich schwurbel seit 20 Jahren in diesem Feld Arbeitgeberattraktivität rum. Also Employer Branding gab es ja vor 20 Jahren noch gar nicht, den Begriff. Mhm. Hat sich dann erst entwickelt. Nur in dem Kontext, wenn es darum ging, Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten, war Authentizität halt immer schon total wichtig. Mhm. Ehrlich gesagt war eine Sinnerfüllung auch immer schon nicht ganz unwichtig. Da sind wir beim Thema Purpose. Und ich war einigermaßen überrascht, als dann in den letzten 3, 4, 5 Jahren, würde ich sagen, immer mehr diese Begrifflichkeiten auch überhaupt in generelle Brand-Diskussionen schwappten, ne? Wo ich immer dachte, ja, aber so war es ja eigentlich schon immer. Stimmt natürlich für Employer Branding, für Personalmarketing, Recruiting oder sollte stimmen. Auch da gibt es ja andere Beispiele, die vielleicht jetzt dann da nicht so ideal sind. Aber mir fällt jedenfalls auf, dass das im allgemeinen Branding halt auch total zunimmt. Ne? Also dieses Ebene, dieses Überprüfbare, das Thema glaubwürdige Geschichten, ja, cool und sexy zu erzählen, logisch, aber am Ende eben auch so, dass man sie glauben kann. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ich merke auch auf jeden Fall, es ist jetzt im Mainstream sozusagen angekommen. Ja. Es gab vorher sicherlich schon immer Vorreiter, ne? Leute, die das schon vorher vielleicht mit anderen Wörtern gepredigt haben. Aber ich merke das auch selber in unserer Historie, jetzt ist viel weniger Aufklärung gefragt, was ist denn Storytelling, warum sollte man das mal ausprobieren oder so. Ne? Die Unternehmen kommen mit dem klaren Auftrag Storytelling zu uns und das geht jetzt mehr ums Wie. Und da ist schon ganz viel passiert und die Leute, die jetzt auch in den Marketingabteilungen sitzen, ne, die sind ja vielleicht auch jüngerer Nachwuchs, die, die kriegen das jetzt schon von der Pike auf sozusagen. Bringen die das in die Unternehmen?
Exakt. Das ist eigentlich eine total super Überleitung, weil wir auch über das Thema sprechen wollten, wie es eigentlich in Agenturen um den Nachwuchs bestellt ist. Oder vielmehr die Frage, wie kommt man eigentlich an Talente ran und wie hält man die? Und ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass zu einem Zeitpunkt, als du damals gegründet hast, die Sexiness, die Attraktivität der ganzen Agenturwelt eine ganz andere war als heute. Also zumindest würde ich das behaupten. Wie siehst du das?
Ja, ich war ja nicht so lange selbst angestellt und dann in Anführungsstrichen auch nur in einer PR-Agentur. Also ich glaube, in Werbeagenturen ist, glaube ich, nochmal der Wind ein bisschen rauer. Aber gibt's halt solche und solche oder war auf jeden Fall irgendwie das Image. Und ich glaube, ich bin vielleicht auch in so einer kleinen Bubble hier in Berlin. Ich habe viele Bekanntschaften mit auch inhabergeführten kleineren und mittleren Agenturen hier in Berlin, auch wahrscheinlich kein Zufall, häufig von Frauen geführt, wo es ein sehr viel Wohlfühl-Feeling so herrscht. Also ich kenne das Gott sei Dank nur von 2 Jahren eigener Arbeit und selbst in dem Unternehmen ist es heutzutage auch schon ganz anders, als es damals war. Aber man kriegt natürlich mit, ne, was auch ja so diese großen Agentur-Klischees und ne, wenn man von der Agenturbranche spricht, was dann teilweise auch gesagt wird und berechtigterweise auch kritisiert wird. Ich glaube, es sind nur so 2 unterschiedliche Welten. Ich habe das nur theoretisch mitbekommen als Zaungast, was auch noch so in der Schieflage ist. Aber ich glaube, auch ein Grund, warum ich ja auch Mashup, meine eigene Agentur, gegründet habe, ist natürlich auch, meine Werte ausleben zu können, auch natürlich, wie ich mit Mitarbeitenden und einem Team und so umgehe. Aber selbst da habe auch ich vieles anders gemacht, doch vor 10 Jahren, als ich es heute mache. Und man lernt da auch nie aus und wird auch immer erstaunter über sich selbst, wie weit sich das noch alles öffnen kann, auch in Richtung Vertrauen und in Richtung Wohlfühl. Und sicherlich auch mit dem Kalkül, muss man ja auch klar sagen, die besten Leute zu finden und zu halten.
Das finde ich jetzt interessant, die Aussage. Also sozusagen die Entwicklung von dir selbst als Führungskraft steckt ja da auch so ein bisschen mit drin, würde ich meinen, zumindest rein interpretieren. Was sind denn so Learnings oder wo würdest du sagen, da agiere ich heute oder agieren wir in der Agentur ganz anders, als das vor 10 Jahren der Fall war?
Ja, also ich meine, ich hatte meine erste Mitarbeiterin, da war ich 25, 26, also ich meine, da kann man ja noch nicht von einer ausgereiften Persönlichkeit sprechen, ne? Also ich glaube, einfach ganz viel persönliche Reife ist natürlich hinzugekommen in den letzten Jahren, aber auch natürlich auch ganz bewusste Learnings. Wir haben ja auch Coachings genommen und hatten auch mal Phasen, wo wir das auch ganz klar zu spüren bekommen haben, dass wir vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen und hat auch was mit Unternehmensentwicklungen zu tun. Wenn du mit 3 Leuten zusammenarbeitest, hast du ja auch ein anderes Verhältnis, als wenn du mit 20 arbeitest. Aber wenn ich jetzt mal so ein paar Learnings zusammenfassen müsste, ich glaube, einfach diese Führungsrolle zu akzeptieren, ist schon ein großes Learning. Weil ich glaube, am Anfang hat man immer den Anspruch, ach komm, wir sind doch alle so eine Familie, ich vertraue dir da, mach wie du denkst. Ich werde doch eigentlich, die brauchen doch niemanden, der sie anführt. Und das war zum Beispiel ganz am Anfang schon ein Learning. Ich habe es ja aus den besten Intentionen gemacht, aber man braucht halt irgendwie eine klare Vision, klare Zuständigkeiten, Strukturen auch so, ne? Und auch jemanden, der die Entscheidungen manchmal auch für andere trifft oder Konflikte im Team irgendwie auch anspricht und so weiter. Das kann nicht alles ein Selbstläufer sein, war mein Learning damals. Selbst das kann man auch immer wieder hinterfragen. Und dann sind es natürlich so gewisse Soft Skills, die sich einfach auch durch die Erfahrung verändern, was auch so Feedback-Kultur und Wertschätzung angeht. Ne? Wir sind ja auch so typisch deutsch erzogen, so nicht geschimpft, ist schon genug gelobt und so weiter. Ne? Also, dass man auch noch mehr aus sich rauskommt, was das angeht. Das ist auch eine Übungssache und macht auch Spaß, aber es ist nicht so im Blut gewesen.
Spannend. Jetzt ist es so, dass das, was du eben über die Agenturszene gesagt hast, ja so ein bisschen war, okay, ich weiß nicht, wie es in großen Netzwerkagenturen wirklich zugeht, da war ich nicht, habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Aber meine Behauptung, die Attraktivität der Agenturszene als Ganzes von außen betrachtet, von der Perspektive eines Talents, was sich dafür entscheiden kann, eben in die Agenturszene einzusteigen oder vielleicht einen Corporate-Job zu machen, in einer bestimmten Branche oder vielleicht in ein Startup zu gehen. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass Agenturen da nicht oft mehr auf Platz 1 immer unbedingt abschneiden. Das heißt, wie für alle anderen Branchen ist es natürlich für uns jetzt auch nicht einfacher geworden, Menschen zu gewinnen und zu halten. Und was sind da so Ansätze bei Mashup Communications, wo ihr vielleicht gesagt habt, wir machen bestimmte Dinge mal anders als andere?
Mhm. Also eine Sache inhaltlich ist natürlich das Storytelling. Also tatsächlich kommen viele zu uns, weil sie darüber auch mehr lernen wollen. Mhm. Wir haben ja auch unsere eigene Trainee-Ausbildung, was wir ein großer Fokus ist. Und das ist ein Motivator von der inhaltlichen Sache. Aber ja, vom ganzen Wie, was wir da noch so ausprobieren und machen, wird das Spielfeld irgendwie immer größer. Und natürlich muss man sich immer mehr überlegen. Das fing an vor 3-4 Jahren, dass wir halt offiziell ein Workation-Programm ins Leben gerufen haben. Das gab es zwar informell schon immer, weil ich zum Beispiel seit 10, 11 Jahren zwischen Kapstadt und Berlin pendele und ich immer gesagt habe, wenn ihr irgendwo mal für 2 Monate nach Brasilien wollt, dann macht es doch, arbeitet doch von da aus, müsst ihr ja keinen Urlaub nehmen. Hat aber erst funktioniert, nachdem man das wirklich so formell in ein Programm irgendwie gegossen hat. Dann haben die Leute das tatsächlich erst angenommen. Jetzt ist es ja quasi sowieso eigentlich gang und gäbe nach Corona. Freut mich für viele andere Unternehmen, die das ihren Mitarbeitenden anbieten, aber ist natürlich so als Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen verloren gegangen, obwohl wir es natürlich weiterhin machen. Und dann ging mit Corona natürlich die ganze Diskussion auch los, wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten, und haben da mit unserem Team auch ganz viel drüber gesprochen, weil ne, das sind halt so viele Zielkonflikte. Auf der einen Seite wollen wir die Begegnungen haben, wir mögen uns ja als Menschen, wir brauchen den kreativen Austausch, aber wir haben halt keine Lust auf die Pendelei und jeden Tag ins Büro zu kommen zum Beispiel. Ne, wie lösen wir das? Oder wir haben halt gemerkt, ne, dadurch, dass wir viel zu Hause waren während Corona, ist irgendwie so, gewisse Sachen sind praktischer, wenn man sich am Nachmittag erstmal mit dem Kind beschäftigen kann oder mit der Wäsche und dann wieder weiterarbeitet, also das ganze Thema flexiblere Arbeitszeiten und so. Und gemündet ist das jetzt zum Beispiel neben noch so Sportprogrammen und ne, viel Tralala an Benefits, Massagen, gemündet ist jetzt die für uns die größte Freude und natürlich auch Challenge, dass wir gesagt haben, ach komm, wir haben gar keinen Bock auf die Diskussion. Wir machen hier komplett Vertrauensarbeitszeit. Ne? Am Ende gibt es halt irgendwie, jeder weiß ja was, wir haben ja ein Pensum, wir haben Kapazitäten, die bleiben gleich. Aber ich meine, wenn der eine schneller ist als der andere und dann sich den Nachmittag freischaufelt oder sonst am Abend besser arbeitet, sollen sie doch. Also vorher haben wir auch immer versucht zu schützen und man sagt, bitte nicht einmal abends arbeiten, bitte nicht am Wochenende. Das ist nicht die Kultur, die wir haben wollen. Mhm. Aber manche Leute sind dadurch entspannter, weil sie sagen, aber dann habe ich am Nachmittag Zeit für Sport und ich setze mich gerne, ich bin abends kreativer zum Beispiel. Ne? Und dann ist eine ganz logische Schlussfolgerung auch gewesen, weil dann fängt man ja an, auch da kann er die einzelnen Arbeitstage gar nicht mehr definieren. Ist das jetzt ein freigenommener Vertrauensarbeitsfreitag, weil man halt schon vorgearbeitet? Ist das jetzt noch ein Teilzeitfreitag, der freigenommen wurde, oder ist es ein Urlaubstag? Mhm. Da verschwinden ja komplett die Grenzen. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir ein paar Urlaub eigentlich nachzählen. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr jeden Urlaubstag zählen und haben jetzt auch Vertrauensurlaub eingeführt.
Wann habt ihr das gemacht mit dem Vertrauensurlaub? Wie lange gibt's das schon?
Seit diesem Anfang diesen Jahres.
Okay. Ja, habt ihr ja schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Wie läuft das so?
Ja, also ich glaube natürlich, die Diskussionen auch intern sind da sehr unterschiedlich. Manche haben eher Angst, dass sie dann irgendwie die sind, die dann die Arbeit der anderen machen müssen. Manche planen schon irgendwie die nächsten 6 Wochen oder so, ne? Freuen sich da riesig drauf. Also es ist natürlich mit gemischten Gefühlen oft gestartet, ist auch ganz klar. Aber wir haben auch ein paar Rahmenbedingungen gesetzt, ne? Also dass man sagt, okay, welchen Vorlauf muss es geben für dass man es einplanen und eintakten kann. Wir haben auch tatsächlich pro Urlaubssession ein Maximum von 1 Monat. Ne? Also länger sollte man dann am Stück nicht Urlaub nehmen. Es geht ja auch nicht darum, dass die Leute jetzt ein halbes Sabbatical draus machen, sondern es geht am Ende auch wieder um so eine Entlastung auch, weil dann zählt man jeden Urlaubstag, ob man dann noch irgendwie 2 Tage vor Weihnachten schon frei nehmen kann. Und das ist ja auch eine unnötige Diskussion so. Und dann auch manch einer nimmt sich dann vielleicht auch mal, gerade in Zeiten, wo weniger los ist, mal auch 1-2 Tage frei und kann auch da die Batterie auftanken. Und es muss ja nicht immer ein Urlaub mit wegfahren oder sowas sein. Die Erfahrungen sind erstmal, also es wird, glaube ich, ganz unterschiedlich angenommen, je nachdem, wie reiselustig auch die Leute sind. Ich glaube, manche Leute trauen sich auch noch nicht so ganz. Da müssen wir dann mal am Ende des Jahres auswerten, wie auch dann so ein bisschen die Statistiken aussehen. Und wir haben auch gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, also dass dann vielleicht manche Urlaube zu schnell ineinander übergingen, dass die Teams sich dann teilweise nur die Klinke in die Hand gegeben haben untereinander und dann, also auch von den Übergaben her tatsächlich Informationsverluste gab und so, dass dann, wo man dann auch zukünftig schauen muss, dass man da mehr Puffer einplant und dass man auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und nicht ständig Bewegung ist, dass ständig immer irgendwer weg ist. So eine Sachen. Aber das sind kleine strukturelle Sachen so. Und wir am Ende des Jahres wollten wir mal eine Auswertung machen, wie sich das jetzt zum Beispiel auf Krankheitstage ausgewirkt hat. Jetzt wirklich, am Ende ist es ja auch dafür da, dass die Mitarbeitenden glücklicher, ausgeglichener, zufriedener sind. Sollte sich ja auch in zum Beispiel solchen Faktoren widerspiegeln, dass sie dann zum Beispiel weniger krank waren. Und das wäre mal eine interessante Beobachtung. Und natürlich müssen wir auch gucken, wer da vielleicht zu wenig Urlaub noch. Also es gibt ja sowieso gesetzlich festgeschriebenen Urlaub. Das halten wir auch fest. Es wird auch nochmal unterschieden, dass wir auf jeden Fall feststellen können, dass dieser Mindesturlaub auch genommen wird oder auch dann übertragen wird und so weiter. Und ja, ist schon spannend. Aber ja, wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen gucken, wie sich das über das ganze Team irgendwie auch gerecht verteilt sozusagen.
Ich finde es mega spannend, weil die Leute, die ja immer schnell sagen, das kannst du nicht machen, dann ist ja keiner mehr da. Ich glaube, die Angst muss man ja gar nicht haben. Also das hängt so ein bisschen vom Menschenbild ab, glaube ich. Und jetzt seid ihr natürlich von der Größe her so überschaubar, dass man jeden wirklich noch kennt bei 20 Leuten und es einschätzen kann und die Kultur auch sehr stark prägen kann, ne? Und dann einen sehr guten Dialog führen kann. In größeren Strukturen oder wenn du Teil eines Konzerns bist, wie bei uns, wo dann auch ein Betriebsrat mitredet, dann hast du eine ganz andere Herausforderung und kannst so ein Experiment leider nicht mal eben so machen. Ich finde es super und meine These wäre ja immer, dass Menschen in der Regel ja arbeiten gehen, auch für ihre eigene, wie soll man sagen, für ihr Selbstwertgefühl. Sie wollen also irgendwie was Gutes erreichen, was Sinnvolles tun, einen Beitrag leisten. Und wenn man von dem Bild ausgeht, ich glaube, dass die meisten Menschen so gepolt sind, da muss man, glaube ich, nicht so eine große Angst haben, dass es ausgenutzt wird. Und bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich fand die Antwort total gut, weil die so ein bisschen unfertig im besten Sinne wirkte, ist ja auch nicht fertig. Ihr habt es ja noch gar nicht ausgewertet, ne? Also Pros und Cons, aber vor allen Dingen auch, wie schaffen wir jetzt ein Regelwerk, was bestmöglich sozusagen möglich macht, dass Individualbedürfnisse und organisationale Bedürfnisse bestmöglich übereinkommen. Das ist ja, denke ich, das, was am Ende dahinter steckt. Du willst halt niemanden frustrieren, du willst auch die Kunden nicht frustrieren, du willst ja als Agentur erfolgreich sein. Also wie managt man das am Ende? Das finde ich sehr spannend. Vielleicht müssen wir uns da echt in einem Jahr nochmal drüber unterhalten, wenn ihr noch klarer seht, was daran gut ist und was vielleicht auch in der Tat so Grundlagen-Learnings sind, wo man sagen kann, grundsätzlich funktioniert das, aber man muss auf folgende Punkte achten. Ein paar davon hast du ja gerade erwähnt. Also Chapeau, finde ich sehr cool, das so zu machen.
Ja, ich denke, in einem Jahr können wir da sicherlich noch mehr Learnings teilen.
Was mich mal interessieren würde, hast du denn das Gefühl, dass sich das auf sozusagen das Recruiting-Thema positiv auswirkt? Oder ist das noch gar nicht so, dass ihr damit hausieren geht und sagt, hey, das gibt's bei uns?
Doch, hausieren, also wir machen jetzt nicht irgendwie eine große Pressetour oder sowas, aber wir sind damit jetzt auch nicht
Haltet auch nicht hinterm Berg, natürlich.
Genau. Ja. Aber ich glaube, es ist schwer zu tracken, weil natürlich ein Bewerber im Gespräch jetzt nicht sagen, ich komme zu euch wegen dem Vertrauensurlaub. Also das kann man jetzt nur im Nachhinein irgendwie nochmal irgendwie Umfragen, ich glaube, es ist ein Gesamtbild. Also ja. Die Leute suchen ja auch nach einer, wie du sagst, sinnvollen Arbeit. Die suchen auch nach einem, das, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu weiteren Vorteilen einer Agentur, suchen eben auch nach diesem Spielfeld, nach diesem Experimentierfeld, ne, was du halt in einem Konzern nicht so bekommst, auch mal mit verschiedenen Branchen zu tun zu haben, ohne dich festlegen zu müssen, ja. Ne, durch unterschiedliche Kunden, überhaupt erstmal ein Netzwerk aufzubauen und ganz anders kreativ auch arbeiten zu können. Und dann, ne, sympathisches Team ist, glaube ich, auch ein Faktor. Da kommt halt das Storytelling auch wieder rein. Wir erzählen halt auch ganz viel aus Mitarbeitenden-Sicht. Also wir lassen Videos von Mitarbeiter über Mitarbeiter drehen, statt jetzt irgendwelche Hochglanz-Image-Videos zu machen. Und das kommt total gut an. Und da kriegt man wirklich einen richtig netten Eindruck, so mit wem man dann auch zukünftig zusammenarbeiten wird. Und darauf beziehen sich die Leute tatsächlich sehr viel. Also sie sagen dann, hey, ich habe hier die Geschichte von der Lisa gelesen, wie sie irgendwie im Van unterwegs ist, habe mich da voll wiedergefunden. Oder ich habe hier das Video von der Julia gesehen, ich habe auch ein Kind und so. Ist ja schön, dass es bei euch irgendwie so gewertschätzt wird, bla bla bla. Also darauf beziehen sich die Leute schon im Anschreiben spürbar viel.
Also das glaube ich, denn wenn man bei euch auf der Webseite ist und auf den Reiter Blog geht, der meistens, das ist so mein Empfinden, eigentlich so eine Alibi-Veranstaltung ist, wo dann auch einmal im Monat oder alle 6 oder 8 Wochen mal so ein halber Artikel geschrieben wird, das ist bei euch ja nicht der Fall. Also ihr macht da echt Walk the Talk und ihr habt da verschiedene Formate, erzählt viel, was nicht nur mit der Agentur zu tun hat, es geht ja auch drüber hinaus, mal stehen Mitarbeiter oder Mitarbeitende im Vordergrund, mal Cases, mal auch vielleicht Beobachtungen aus der Branche, finde ich gut gemacht, also echt sehr cool.
Dankeschön. Ja, man kann das auch als Newsletter abonnieren, dann kriegt man immer einmal im Monat, wir wollen es nicht übertreiben, dann ja, eine Zusammenfassung.
Ist nur wichtig, ihr schreibt halt nicht nur einmal im Monat, sondern ihr schreibt sehr regelmäßig, alle paar Tage eigentlich sind da.
Ja, genau, aber der Newsletter ist dann quasi eine Sammlung von dem Monat und das, das reicht auch dann. Ja. Ich finde, man muss dann auch ein bisschen sich zurückhalten.
Super. Dann habt ihr auch einen Podcast, ne, am Start. Ist der, also ich hatte gesehen, dass da auch schon diverse Folgen veröffentlicht sind. Hm? Ist der noch aktuell? Ich konnte nämlich nirgendwo sehen, wann diese Folgen veröffentlicht wurden. Macht ihr da noch was?
Kommt ja, da der ist, was raus? Wie ist das? Der ist als Trainee-Projekt gestartet. Das ist auch nochmal, das war eine Weile so. Mal gucken, hoffentlich können wir es noch in irgendeiner Form fortsetzen, dass unsere Trainees immer ihr eigenes Format entwickeln sollten. Also ein Podcast, ein Video, ein anderes Storytelling-Format, ein Mitarbeitermagazin. Und das ist sozusagen geblieben von einem der Trainee-Projekte, wo wir dachten, naja, also wir können ja im Podcast wirklich so Storytelling machen und dann war aber auch das fachliche Thema ist halt Praxistalk Brand Storytelling. Es wird fortgesetzt, aber sag mal so, es gibt dann so pro Jahr circa 6 bis 10 Folgen. Mhm. Dafür suchen wir auch wirklich dann hochkarätige Gäste. Ne? Also wir hatten schon den Martel Beck, der ja für die BVG-Kampagnen damals federführend zuständig war. Wir hatten Leute, die Recruiting Head of von Henkel, also von DAX-Unternehmen und so. Es dauert nur ein bisschen länger, dann auch an diese Leute zu kommen und gucken dann auch, dass wir da, weil alles dreht sich um Storytelling. Das heißt, man muss ja dann wirklich schon in die Nischen gehen. Ne? Wir machen jetzt Storytelling im Thema Nachhaltigkeit, im Thema Logistik, bei Social Media, TikTok. Also, ne, das ist ein bisschen fusseliger und tatsächlich auch noch so eine Art, ja, nebenbei Hobby. Aber ja, da bleiben wir schon dran. Es ist dann nur manchmal, hängt so ein bisschen an der Gästesuche sozusagen.
Interessant. Ja, ist ein Thema, was mir durchaus auch bekannt vorkommt. Zumindest aus Anfangszeiten.
Du hast auf jeden Fall schon einen besseren Flow an Terminen und Gästen. Aber ja, man kann halt nicht alles
ja, gut, in gleicher ist aber auch Frequenz ein anderer machen, Ansatz, ja. Muss man klar sagen. Ne? Also bei mir ist es ja wirklich Hobby und es ist nicht ein Trainee-Projekt, wo vielleicht auch die Leute immer mal wieder wechseln. Ein letztes Thema in Anbetracht der leider knappen Zeit oder eine letzte Frage, weil wir sind schon fast durch mit der halben Stunde. Schade eigentlich. Was mich mal interessiert, was hat dich in letzter Zeit selbst inspiriert? Ich gehe davon aus, du gehst mit sehr offenen Augen durch die Welt. Storytelling kann man ja nicht nur im geschlossenen Raum betreiben, sondern man muss gucken, nach neuen Stories schauen oder lesen. Oder wie lässt du dich inspirieren und was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich versuche ich auch manchmal abzuschalten und nicht alles in Stories zu sehen da draußen. Ich glaube, was jetzt Also es ist so banal, aber es ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, ist ja das Story-Listening. Also wir schaffen ja bewusst Räume auch für unsere Kunden, dass man da sagt, die Mitarbeitenden haben jetzt mal, die reden jetzt mal und wir versuchen, Stories rauszuhorchen sozusagen. Und ich glaube, gerade dadurch, dass jetzt Corona, so sagt man zumindest, langsam vorbeigeht und man auch wieder mehr persönliche Begegnungen hat, ist das tatsächlich ein ganz großer Schatz, wo ich glaube, ich jetzt noch mehr irgendwie für mich lernen möchte, eben auch mal zuzuhören und nicht die, also ne, man hat ja immer so den Drang mitzureden, Ratschläge zu geben und so weiter, aber quasi einfach mal den Mund zu halten und nachzufragen und zuzuhören, nicht, dass ich daran perfekt bin, aber das ist so mein Anspruch, auch mehr und mehr in diesen persönlichen Begegnungen. Ist jetzt im Moment, also ich habe jetzt sonst nichts Großes. ich habe noch ein Kind, das ist auch immer irgendwo, was, wo man dann irgendwie die Welt wieder mit anderen Augen sieht, aber das sind eigentlich so banale Sachen.
Ja, das ist auch völlig fein. Man muss hier nicht immer irgendwas sagen, was absolut extraordinär und besonders ist. Also alles klar. Ich danke dir ganz, ganz
sehr gerne. Danke dir, Gero.
Saatkorn genommen hast und wünsche dir und Mashup Communications ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei euren weiteren Aktivitäten.
Dankeschön. Danke dir.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.